NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. März 1763. Der Geburtstag des Schriftstellers Jean Paul.
Es war im Jahr 1763, wo der Hubertusburger Friede zur Welt kam und gegenwärtiger Professor der Geschichte von sich.
Es spricht Jean Paul, geboren als Johann Paul Friedrich Richter, späterer Schriftsteller und Professor seiner eigenen Lebensgeschichte, der um das Datum seiner Geburt herum gleich ein paar hübsche Girlanden windet.
Und zwar in dem Monate, wo mit ihm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rotkehlchen, der Kranich, der Rohrammer und mehrere Schnepfen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März. Und zwar an dem Monattage, wo, falls Blüten auf seine Wiege zu streuen waren, gerade dazu das Scharbock oder Löffelkraut und die Zitterpappel in Blüte traten. Desgleichen der Ackerehrenpreis oder Hühnerbissdarm, nämlich am 21. März. Was aber alles krönt, war, dass der Anfang seines Lebens zugleich der des damaligen Lenzes war.
Punkt. Schon mit dem ersten Satz der ersten Vorlesung seiner selber Lebensbeschreibung wird klar, dieser Professor seiner eigenen Geschichte hat einen unwiderstehlichen Drang, nicht bei der Sache zu bleiben. Und kein Dichter deutscher Sprache hat die Kunst der Abschweifung so elegant und einfallsreich beherrscht wie dieser. Seinen Geburtstag, anno 1763, heute vor 250 Jahren, verwickelt er erst einmal mit der großen Geschichte. Es ist das Jahr des Hubertusburger Friedens, in dem Preußen, Österreich und Sachsen den Siebenjährigen Krieg beendeten, übrigens am 15. Februar. Das tut aber im Grunde nichts zur Sache. Und von der großen Politik kommt er dann auch sofort eben nicht auf sich, sondern auf gelbe und graue Bachstelzen, Kraniche, Schnepfen und Sumpfvögel, um schließlich das Datum, dass der 21. März nicht nur allein sein Geburtstag, sondern auch Frühlingsanfang ist, mit allerhand Blumenschmuck zu umkränzen, weil hier
Scharbock oder Löffelkraut und die Zitterpappel in Blüte traten. Desgleichen der Ackerehrenpreis oder Hühnerbissdarm.
Und so weiter. Vielleicht haben Sie von einer Pflanze namens Hühnerbissdarm noch nichts gehört. Was tun? Googeln.
Hühnerbissdarm.
Und siehe da, die Suchmaschine, die zu jeder Entlegenheit auf dieser Welt 1 Million Einträge findet, findet zum Hühnerbissdarm fast nichts. Das ging schief. Hat also der Professor des eigenen Lebens das Kraut erfunden?
Hühnerbiss, der. Name einer Pflanze. Alsine media. Morsus gallinae.
Das große Grimmsche Wörterbuch sei gelobt. Es kennt auch den Hühnerbiss. Auch
Hühnerserp, Hühnerdarm.
Und das Rätsel löst sich, denn unter Hühnerbiss lässt sich eine Nelkenart namens Taubenkropf finden. Übrigens giftig, nicht nur für Hühner. Womit die Sache Hühnerbiss geklärt wäre, nicht aber die, warum der Mann nicht einfach und schön der Reihe nach erzählt, wie er am 21. März 1763 im oberfränkischen Wunsiedel im Fichtelgebirge als Sohn des dortigen Tertius, des dritten Schullehrers, aber auch Organisten und Kantors, geboren wurde und was dann geschah und so weiter.
Jean Paul schreibt nie so,
sagt Helmut Pfotenhauer, der auch Professor ist, Jean-Paul-Experte, Herausgeber und Lebensbeschreiber.
Die Geschichte, das Kontinuierliche, das Finale ist ihm eigentlich immer nebensächlich. Das macht Jean Paul heute auch so interessant, weil vieles an das, was wir heute Postmoderne nennen, erinnert. Also diese Verlinkung von verschiedenen Textsorten, das ist auch bei Jean Paul geradezu exzessiv, manchmal auch nervtötend, finde ich. Aber das zeigt also an, wie Kreativität bei ihm funktioniert und wie das auch in die Zukunft führt.
Den letzten Einfall, dass ich und der Frühling zugleich angefangen, habe ich in Gesprächen wohl schon 100 Male vorgebracht.
Hören wir mal, wie es weitergeht in dieser seltsamen Autobiografie.
aber ich brenn ihn hier absichtlich wie einen Ehrenkanonenschuss zum 101. Male ab. Bloß damit ich mich durch den Abdruck außer Stand setze, einen durch den Pressbengel schon an die ganze Welt herumgereichten Bonbon-Bonbon von Neuem aufzutragen. Es ist nicht gut, wenn in die Geschichte eines Mannes und hackte er täglich die neuen Einfälle zu schocken, das Schicksal selber ein Wortspiel wie ein Nestei gelegt hat. Auf diesem Ei sitzt und brütet er sein Leben lang und will etwas herausbringen. So habe ich einen Barbier und einen Kutscher gekannt.
Und wieder und immer so weiter, über Barbiere und Kutscher und Gott und die Welt. Und immer schaut sich der Dichter bei seinen Einfällen selbst über die Schulter, so wie in fast allen Romanen ein Jean-Paul nicht nur als Autor auf dem Umschlag steht, sondern auch als Figur selbst auftritt. Er hat viel geschrieben, dieser Jean-Paul, unmäßig viel. Er nannte fast alle Romane Biografien. Aber mit seiner eigenen ist er nicht fertig geworden und bricht nach nicht mal 100 Seiten ab. Dass er gar nichts von sich erzählt hätte, kann man nicht sagen. Von seinen Verwandten, vom Aufwachsen in der dörflichen Idylle des winzigen Ortes Joditz, von Schule und Lernen. Und dann kommt eine biografische Sensation, der erste Kuss, den er sich bei einem Mädchen namens Katharina gestohlen hatte.
Und dann drückt ich, der ich in Joditz nie in den Himmel des ersten Kusses kommen konnte und der nie die geliebte Hand berühren durfte, zum ersten Male ein lange geliebtes Wesen an Brust und Mund. Weiter wüsste ich auch nichts zu sagen. Es war eine einzig Perle von Minute. Etwas, das nie da war, nie wiederkam. Eine ganze sehnsüchtige Vergangenheit. Und Zukunftstraum war in einen Augenblick zusammen eingepresst. Und im Finstern, hinter den geschlossenen Augen, entfaltete sich das Feuerwerk des Lebens für einen Blick und war dahin. Aber ich habe es doch nicht vergessen, das Unvergessliche.
Ich finde, es gibt keine so glänzende, bewegliche, vielfältige, auch rhythmische Prosa wie seine. Jeder einzelne Satz ist ein Kunstwerk bei ihm.
Navid Kermani, Schriftsteller.
Wie lange der Atem geht, wie er den Menschen zwingt, den Atem anzuhalten. Also diese Art von Simultanität, von verschiedenen Dingen, rhythmischen Bögen, dramaturgischen Bögen, die eigentlich der Wirklichkeit viel mehr entsprechen. Also im Leben ist sie ja auch so. Also das entspricht dem Leben, wie ich es lebe.
Für den Schriftsteller Kermani ist der Dichter Jean-Paul, so wenig alltäglich er erzählt, deshalb doch eine Art Realist des verrückten Lebens. Jean-Paul lesen, stimmt schon, das ist ein bisschen wie das Leben selber. Man kommt nie mit.
Natürlich ist das Spinnert versponnen in dem Sinne, wie die Wirklichkeit eben auch verrückt ist. Und so verrückt ist Jean-Paul.
Wie also soll man diesen sonderbarsten aller deutschen Dichter lesen?
Man muss schon Geduld haben,
sagt Navid Kermani, und Jean-Pauls Professor Pfotenhauer sagt es fast genauso.
Man muss geduldig lesen und man muss sich Zeit nehmen. Also es ist eigentlich ein Lesen, das schon für die damalige Zeit unzeitgemäß war. Und natürlich wollten die Leute damals auch Spannendes lesen. Jean-Paul ist eigentlich nicht spannend, sondern er ist kompliziert. Und das hat die damaligen Zeitgenossen schon überfordert und überfordert uns heute aufgrund unserer Lesegewohnheiten wahrscheinlich noch mehr.
Kann man wohl sagen. Umso überraschender, dass gerade Jean-Paul zu Lebzeiten einmal ein echter Bestsellerautor war. In den 1780er Jahren debütierte er mit giftigen Satiren, die niemand interessierten. Dann kommt 1793 der erste große Roman, Die unsichtbare Loge. Genannte Loge ist aber so unsichtbar, dass wir gar nicht erfahren, wer dahinter steckt. Im Zentrum steht Gustav, der 8 Jahre seiner frühen Kindheit in einem unterirdischen Gelass gehalten wird, begleitet nur von einem Jüngling namens Genius, der dem kleinen Gustav, wenn er brav sei, einen schönen Tod verspricht. Und das Sterben ist dann, dass er buchstäblich zur Welt kommt, eine zweite Geburt.
Sie gehen den Nachtgang der Himmelleiter hinauf. Zwei ängstliche Herzen zerbrechen mit ihren Schlägen beinahe die Brust. Der Genius stößt die Pforte auf, hinter der die Welt steht, und hebt sein Kind in die Erde und unter den Himmel hinaus. Nun schlagen die hohen Wogen des lebendigen Meers über Gustav zusammen. Mit stockendem Atem, mit erdrücktem Auge, mit überschütteter Seele steht er vor dem unübersehlichen Angesicht der Natur und hält sich zitternd fester an seinen Genius.
Es ist eine Überwältigung, auch für uns Leser mit Sprache. Und wohl solche Stellen waren es, die die empfindsamen Herzen ihrer Zeit erreichten. Es wird neben scharfer Witzigkeit und manchen Bizarrerien viel geweint in Jean-Pauls Romanen, und so manche Träne mag auf seine Seiten getropft sein. 1796 kommt er dann, ein junger Mann aus der fränkischen Provinz, in die Hauptstadt der deutschen Literatur, nach Weimar. Goethe und Schiller rümpfen die Nase. Der hier ist keiner von ihnen, kein Klassiker, aber irgendwie auch kein Romantiker. Geheimrat Goethe bemerkt indigniert, dieser Jean-Paul trinke. Während Jean-Paul seinerseits über den Dichterfürsten festhält,
auch frisset er entsetzlich.
Man merkt, da verstehen sich zwei durchaus nicht. Vielleicht war auch sein Starruhm als Autor ein Missverständnis. Es bringt ihm jedenfalls stolze Vorschüsse. Jean-Paul wird, nach kurzer Zeit als Lehrer, eine der ersten freien Schriftstellerexistenzen. Von der großen, weiten Welt hat er aber bald die Nase voll. Er heiratet und zieht sich 1804 nach Bayreuth zurück. Als realer Horizont reichte ihm das Fichtelgebirge, denn
mein Schreibpult ist 9 Millionen Quadratmeilen breit, nämlich die Erde.
Er trinkt immer noch viel, fängt früh an und er schreibt und schreibt. 1800 bis 1803
Titan,
1804
Flegeljahre und Vorschule der Ästhetik,
1807
Levana oder Erziehungslehre,
1812 Er wird eine bizarre Berühmtheit, viel geehrt und wenig verstanden und bald auch nicht mehr viel gelesen. Sein berühmtestes Stück ist eine Art Idylle, das Leben des vergnügten Schulmeisterlein Wutz in Auental. Eine Art Idylle ist der genaue Untertitel. Das Publikum liest dankbar die kleine Ironie unbeachtet und las und liest es gelegentlich bis heute als idyllische Idylle.
Wie war dein Leben und Sterben so sanft und meerstille, du vergnügtes Schulmeisterlein Wutz?
So wurde Jean-Paul, erst ein Dichter, von dessen unendlichen Gefühlslandschaften man sich rühren ließ, nun zum Ausstatter eines biedermeierlichen Vollglücks in der Beschränkung. An den Ungeheuerlichkeiten seiner Visionen, der hirnsprengenden Kraft seiner Sprache, der kühnen Modernität seiner Erzählweise sah man vorbei. Er war immer schon ein Unzeitgemäßer. Das Schulmeisterlein Wutz ist arm. Aber es findet jeden Morgen etwas, worauf es sich vorausfreuen kann. Für Bücher, die die größte Freude im Leben sind, hat er kein Geld. Also schreibt er sie sich selbst. Schillers Räuber und Kants Kritik der reinen Vernunft denkt und schreibt er sich zum Hausgebrauch. Das ist Jean-Pauls Vision, ein Leben, um Bücher zu machen, eines nach dem anderen. Er schreibt und schreibt, verwandelt Leben in Literatur, 11.000 Seiten gedruckte Werke, 40.000 Seiten Nachlass. Und unser Eins, überwältigt von so viel Text, fragt sich, warum durfte es nicht aufhören?
Weil dann das Leben aufhört,
sagt Professor Pfotenhauer und streicht sanft über die kleinen Bände der Erstausgabe von Jean-Pauls letztem Roman »Der Komet«.
Das Leben ist für ihn Schreiben und er schreibt gegen den Tod von Anfang an.
Am 14. November 1825, abends um 20 Uhr, endete das Leben und Schreiben. Beim Trauerzug zum Bayreuther Stadtfriedhof trugen ihm Gymnasiasten seine Bücher nach. Auf dem Sarg hatte man das Manuskript des letzten Werks angebracht, Selina oder die Unsterblichkeit, darum herum ein Lorbeerkranz. Dass die Deutschen mit dem Dichter so auch seine Bücher begruben, statt sie zu lesen, das ist doch schade.
Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an Jean-Paul, der heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.